Es ist mir eine Freude, dass wir das Thema über das Studium unseres himmlischen Vaters und Gottes aus dem Propheten Jeremia fortsetzen können. Der Text, den wir als Grundlage für das heutige Studium nehmen, befindet sich in Jeremia 9 von Vers 22 bis 23. So sagt der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich deshalb, weil er mich kennt und weiß, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ausübt auf Erden, denn das gefällt mir, sagt der Herr. Es ist ein Ausdruck des Wunsches Gottes, des Herzens Gottes, dass wir ihn kennen und dass der Grund unseres Lobes auf das, was wir uns wirklich stützen können, ich möchte nicht sagen stolz sein können, auf das, was uns wirklich froh machen soll, weil man rühmt sich ja dessen, was einen erfreut, ist es, dass wir ihn kennen und wissen. Ihn kennen und wissen bedeutet, wir haben einen Einblick in sein Wesen, in seine Art und wir haben einen Zugang zu ihm. Weil wie soll man ihn kennen, ohne einen Zugang zu ihm zu haben? So die Freude, der Ruhm eines Menschen sollte der sein, dass man Gott kennt, dass man weiß, wer er ist. Nicht nur glaubt, dass er da ist. Das ist keine Leistung letztendlich, das können auch die Teufel und Zittern, aber ihn zu kennen aus nächster Nähe, ihn zu begreifen in seinem Wesen, das ist der Ruhm. Weil ist es nicht selbstverständlich, dass das, wovon man lebt, das, wonach man sich orientiert, das Wichtigste ist im Leben? Das, woher der Geist sich füttert, ist nicht die Stelle, die das Größte und Beste sein muss im Menschen, weil von dieser Stelle zeigt sich letztendlich, was auch im Leben getan wird. So, Gott kennen. Und hier sind drei Eigenschaften Gottes genannt, die er äußert, die uns nicht nur ein Begriff sein sollten, sondern die wir näher kennen sollten, nämlich das ist Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ausübt auf Erden. Das heißt, dass der Herr barmherzig, gerecht und richtig urteilt auf Erden gegenüber dem Sünder, gegenüber der gefallenen Welt, dass man das kennt. Das ist das, worüber sich Gott freuen würde, wenn wir es täten. So, wir wollen uns heute diese drei Eigenschaften Gottes an dem Vorgehen Gottes und an seiner Art, an seinem Bilde, was wir hier finden im Jeremia und darüber hinaus in die heutige Zeit kommen, um zu sehen, ob wir Gott wahrnehmen in seinem Handeln gegenüber der Welt und seinem Volk. Und wir fangen an mit dem Lesen in Jeremia 25 und wollen uns anhand dieses Kapitels das Vorgehen dieses Wesensart Gottes sehen, um sie dann auch auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Ab Vers 1, Kapitel 25. Dies ist das Wort, das zu Jeremia kam über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Joachims, des Königs von Juda, des Sohnes Josias, welches das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel ist. Dass der Prophet Jeremia zu dem ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist das Wort des Herrn an mich ergangen bis zu diesem Tag. Und ich habe euch nun 23 Jahre lang mit Fleiß gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. So hat der Herr zu euch immer wieder seine Knechte, die Propheten, gesandt, sich früh aufzumachen. Aber ihr habt nie hören wollen oder eure Ohren geneigt, um zu gehorchen. Wenn er sagte, kehrt um, jeder von seinem bösen Weg und von eurem bösen Wesen, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, immer und ewiglich bleiben. Folgt nicht an den Göttern, indem ihr ihnen dient und sie anbetet, damit ihr mich nicht durch das Werk eurer Hände erzürnt und ich euch Unglück zufügen muss. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, sagt der Herr, so dass ihr mich sehr wohl erzürntet, durch euer Händewerk zu eurem eigenen Unglück. Darum sagt der Herr Zebaut, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und alle Völker aus dem Norden kommen lassen, sagt der Herr, und auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie über dieses Land und über seine Bewohner und über alle die Nationen ringsherum bringen und will sie verbannen und zerstören und zum Gespött und zur ewigen Wüste machen. Und ich werde allen fröhlichen Gesang beenden, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, so dass dieses ganze Land wüst und zerstört daliegen wird. Und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. So schauen wir uns das an, indem wir es ein wenig auf Papier bringen. Wir haben hier die Botschaft des Jeremia. Und die Botschaft des Jeremia ist eine Botschaft, die sich zunächst an sein Volk richtet. Und der Jeremia lebt oder wirkt etwa 47 Jahre, so bis zur Mitte seines Wirkens. 23 Jahre lang gibt er eine Botschaft an sein Volk, an Jerusalem. Und Juda. So, das ist Gottes Volk, Jerusalem und Juda. Es ist eine Botschaft der Barmherzigkeit. Er predigt und predigt und nichts passiert. Wie würde es euch vorkommen, wenn ihr jemanden hättet, der 23 Jahre immer wieder zur Buße aufruft, der immer wieder sagt, es kommt die Vernichtung, es kommt das Gericht, kehrt euch von unseren Wegen. Wenn Gott so mit uns 23 Jahre immer wieder sagen würde, würde uns das nicht irgendwann mal zu viel werden? Oder würden wir nicht irgendwann mal sagen, naja, wann erfüllt sich denn sein Vorhersagen? Die Barmherzigkeit Gottes wird häufig nicht genutzt. Der Mensch nimmt Gott nicht ernst, wenn er ruft und warnt. Und weil er ja gütig und seine Barmherzigkeit lange hinauszögert, so nimmt das der Mensch fast wie ein Grund, einfach so weitermachen wie bisher. Er versteht Gottes Ernst nicht. Und ich möchte das ganz deutlich machen. Gottes Eigenschaft der Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, die wehrt und wehrt und die er seinem Volk gibt. Aber es kommt die Zeit. Und so kam es auch nach diesen 23 Jahren. Kurz darauf kam es zur ersten Einnahme Jerusalems, danach zur zweiten und danach zur dritten. Hier sehen wir, wie Gott vorgeht, auch im Gericht. Auch im Gericht ist hier noch Barmherzigkeit. Bis hier an diesen Punkt, wo nichts mehr geht, hier hört die Barmherzigkeit Gottes auf. Nicht, weil Gott nicht könnte weiter barmherzig sein, sondern weil der Mensch aufgrund der langen, langen Zeit des Aufrufens, der Mensch nicht mehr imstande ist, sein Wesen zu verändern, nicht mehr zu hören ist. Diese 2 Jahre, bevor es endgültig aus war, sind hier 2 Jahre, gab es immer noch Barmherzigkeit. Der Mensch konnte raus, sie konnten rausgehen, aber sie haben es nicht getan. Gottes Barmherzigkeit hat sich hier genauso gezeigt und ich male es noch ein bisschen verstärkt, dass wir sehen, die Barmherzigkeit Gottes, bevor der Mensch endgültig verschließt alles, hat hier besonders eine große Einwirkung, er ermahnt und er ist bereit, all diese Jahre, die man vernachlässigt hat, zu gehorchen, am Ende doch noch gut zu machen. Ist das nicht ein wunderbares Vorgehen Gottes im Recht handeln, im Handeln mit dem Menschen? Und er muss natürlich hier Gericht machen, Gerechtigkeit vollziehen. Jeder Mensch muss das, was er sät, auch ernten. Und da kommt hier die Zeit, wo es keine Gnade mehr gibt. Sicherlich gilt das für die Menschen, die sich hier nicht verändern wollten, für die Hauptmasse, dass es hier in seinem Gericht bei der Zerstörung Jerusalems Menschen gab, die davongekommen sind, die Jeremia und andere, dass die waren nicht in der Reihe derer, die ihre Zeit der Gnade verflossen war. Die waren gehorsam. Aber sie gehen durch mit den anderen, die keine Gnade mehr haben und werden erfahren diesen Zorn Gottes. Gegen alles Unrecht, wie er sagt, ihr habt mich erzürnt in eurem Grimm. So, auch hier haben wir eine deutliche Sicht Gottes über seine Barmherzigkeit. So, lasst uns weiter lesen. Ab Vers 12, wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König von Babel und jenes Volk wegen ihrer Schuld heimsuchen, sagt der Herr, dazu das Land der Chaldäer und werde es zur ewigen Wüste machen. So will ich über dieses Land alle meine Worte bringen, die ich gegen sie geredet habe, nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Völker geweissagt hat. Wie viele Völker? Alle Völker. Und sie sollen auch großen Völkern und großen Königen dienen. So will ich ihnen nach ihrem Tun und nach den Werken ihrer Hände vergelten. Hier geht jetzt das Gericht über Babylon. Auch wenn Nebukadnezar hier genannt wird, ein Knecht Gottes, so ist er insoweit ein Knecht Gottes, weil er das Gericht Gottes vollzieht. Aber das Böse, was er tut oder das Babylon tut, ist nicht richtig. Und so muss auch ihre Zeit kommen, der Heimsuchung und des Gerichtes. Aber es gibt eine Reihenfolge. Zuerst kommt Jerusalem dran, zuerst kommt Gottes Volk dran und dann kommen die dran, die es nicht wussten, so wie das Volk Gottes wusste. Denn so sagt der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Becher Wein gefüllt mit Zorn aus meiner Hand und schenke daraus allen Völkern ein, zu denen ich dich sende, damit sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und schenkte allen Völkern ein, zu denen mich der Herr sandte, nämlich Jerusalem, den Fürsten in Juda, ihren Königen und Fürsten, so dass sie wüst und zerstört daliegen und ein Spott und Fluch werden, wie es am heutigen Tage ist. Auch dem Pharao, dem König von Ägypten. Und jetzt werden alle Völker aufgezählt bis zum Vers 26, wo wir sehen, und er sagt: Allen Königen im Norden, in der Nähe und in der Ferne, einem nach dem anderen und allen Königen auf Erden, die auf dem Erdboden sind. Und der König von Sheshach soll nach diesen trinken. So, der Jeremia hat eine Botschaft an alle Völker. Und er hat nicht wirklich eine Botschaft, wenn man so will, die Freude und Frieden verkündet, sondern den Zorneswein Gottes. Er hat den Kelch Gottes in der Hand und soll ihn einschenken allen Völkern, angefangen von Jerusalem und Juda, weil Israel war ja schon, hatte schon daraus getrunken. Und das an alle Völker. Und sage zu ihnen: So sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Trinkt, dass ihr betrunken werdet, erbrecht und niederfallt und nicht aufstehen könnt vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will. Und wenn sie den Becher nicht aus deiner Hand nehmen und trinken wollen, so sage ihnen: So sagt der Herr Zebaoth, ihr werdet ganz sicher trinken. Denn sie in der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil, und solltet ihr etwa ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert herbei über alle, die auf Erden wohnen, sagt der Herr Zebaoth. Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und ihnen sagen: Der Herr wird aus der Höhe brüllen und seine Stimme aus seiner heiligen Wohnung hören lassen. Er wird über seine Weideplätze brüllen, er wird ein Lied singen, rufen wie die Weintreter gegen alle Bewohner des Landes, ein Schallen bis ans Ende der Erde. Und die Weintreter, das sind hier die Kelter, treten. Und der Herr hat mit den Nationen zu rechten und will mit allen Menschen Gericht halten. Die Gottlosen wird er dem Schwert übergeben, sagt der Herr. So sagt der Herr Zebaoth: Siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum anderen, und ein gewaltiger Sturm bricht los vom äußersten Ende der Erde. Und die Erschlagenen des Herrn werden zu dieser Zeit von einem Ende der Erde bis ans andere Ende liegen. Sie werden weder beklagt noch aufgehoben noch begraben werden, sondern sollen auf dem Feld liegen und zu Dünger werden. Und Vers 38, er hat seine Höhle verlassen und wie ein junger Löwe, und so ist ihr Land zerstört durch den Zorn des Tyrannen und durch Gottes glühenden Zorn. Wir haben hier also eine Beschreibung einer Geschichte, die sich nicht auf die Zeit nur des Jeremias hinzieht, sondern wir sehen, dass dieser Zorneswein, den allen Völkern eingeschenkt wird, der geht an alle Menschen. Und es wird sein an dem Tag, so steht es hier, dass die Erschlagenen des Herrn von einem Ende bis zum anderen der Welt liegen werden, und es wird sie niemand begraben. Das sind nicht Szenen aus der Zeit damals. Nein, in der Zeit damals gab es Hinweise auf Teilgerichte. Aber diese Szenen beziehen sich auf das Ende der Zeit. Und der Jeremia, wie auch viele andere Propheten, ist ein Prophet, der mehr schreibt für unsere Zeit als für die Zeit damals. Den Zorneswein, den er nimmt und ihn einschenkt allen Völkern, der wird erst getrunken am Ende der Zeit, am Tage des Gerichts. Und das wollen wir auch betrachten. Aber lasst uns zunächst sehen, das lokale Geschehen. Was passiert mit Babylon zu der Zeit? Der Jeremia hat also eine Botschaft auch an die Heiden. Das sind die Nationen. Und die Heiden. Man kann sagen, das ist auch Babylon. Und die Botschaft, die Jeremia hat an die Heiden und Nationen, ist auch eine Botschaft der Barmherzigkeit. Und auch sie, bis die Not kommt, bis das Gericht in ihr Leben kommt, ist hier Barmherzigkeit. So, sie kommen nicht zum Gericht hier, sondern für sie kommt die Not des Gerichtes erst viel später. Hier wird das Gericht gehalten, wenn man es so will, und hier wird endgültig abgeschlossen. So, die Heiden bekommen eine längere Zeit der Barmherzigkeit, weil sie sollten ja durch die Barmherzigkeit, die Gott den Juden erwies, über sie sollten sie ein Licht sein für Babylon. Und es passiert ja auch tatsächlich so, dass wo das Gericht hier anfängt am Volke Gottes, dass hier die Treuen, die während dieser Zeit, und ich male sie jetzt hier mal mit Punkten, das sind die Treuen, und die Treuen Gottes werden hier bei der ersten Sache größtenteils nach Babylon gebracht, um hier in Babylon ein Licht zu sein. Die Barmherzigkeit Gottes in Babylon verkünden. Gott beweist das und zeigt das. Der Jeremia sieht zwei Körbe. Er sieht einen Korb mit Feigen, die sind reif und gut. Und er sieht einen Korb mit Feigen, die sind überreif, die sind schon verdorben. Und er macht einen Vergleich und er sagt, die Feigen, die in dem guten Korb sind, die werde ich segnen. Das sind die, die weggebracht worden sind nach Babylon. Ich werde ihnen hier Gnade schenken, damit sie ein Licht sein sollen. Sie sollen den Namen Gottes hier unter den Heiden dennoch verkündigen, so wie es Gottes Absicht immer war. Und denen schaut er gnädiglich zu, während er denen, die hier bleiben, das sind die, ich sage jetzt mal, ich mal sie schwarz, die nicht gehorchen, die gehen hier weiter, bis sie dem Zorne Gottes endgültig verfallen. So, das Licht kommt nach Babel. Und deshalb wird Gericht über Babel erst viel später gehalten, weil sie ja das Licht noch nicht hatten. Und so sehen wir, dass die ganze Situation, die ganze Geschichte in der Zeit damals sich als Bild wiederholt in der heutigen Zeit. Damals mussten sie dann aus Babylon wieder fliehen, um in ihr Land zurückzukommen. Aber das später in der Zeit. So, wir wollen ja das Bild sehen und wir wollen dahin kommen, dass wir die Botschaft des Jeremias für die heutige Zeit sehen. Für heute. Und auch heute hat Gott eine Botschaft an sein Volk. Das ist Gottes Volk. Man kann sagen, seine Gemeinde, seine Kirche. Und hier ist es auch eine Botschaft, die Gott gibt seinem Volk der Barmherzigkeit. Und diese Botschaft der Barmherzigkeit dehnt sich über einen sehr weiten Zeitraum aus. Wir wollen uns das anschauen in dem Buch der Offenbarung, die uns genau zeigt, dass die Botschaft des Jeremia und die Botschaft des Buches der Offenbarung genauestens miteinander zusammenpassen. In Offenbarung 14, dort wird uns ein Bild gegeben von drei Engeln. Und diese drei Engel bringen eine Botschaft an alle Nationen. Ich fange mit dem ersten Engel an. Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der hatte den Bewohnern der Erde, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern, ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Wenn man so will, der Engel ist ein Botschafter, ist ein Verkündiger. Wir sehen hier, es ist der Jeremia, der die Botschaft hat. Und hier ist es das Volk Gottes. Aber es sind auch Einzelpersonen, die eine Botschaft haben an die ganze Welt. Aber sie fangen an mit dem Volke Gottes, mit der Gemeinde. Und er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. So, der erste Engel verkündet eine Botschaft des Evangeliums, eine frohe Botschaft, aber er verkündigt sie mit dem Beginn und sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wenn ihr euch noch erinnert an die Zeit, die wir gesehen haben bei den Königen in Juda, dass letztendlich die Zeit, wo das ganze Volk als Ganzes, das Königreich sich umkehren sollte mit dem König Manasse, war das Limit schon erreicht. Und Gott dehnt seine Barmherzigkeit weit über das Limit hinaus. So dass die Stunde des Gerichts bedeutet, es wird geben eine Untersuchung, ein Gericht, und dann gibt es eine Vollstreckung. Und das Gericht, das Untersuchungsgericht, begann hier 1844 aufgrund der prophetischen Aussagen der Heiligen Schrift, des Daniels und der Offenbarung. So haben und leben wir in einer Zeit der Barmherzigkeit Gottes. Und bis heute sind wie viele Jahre vergangen? Es sind bis heute über 170 Jahre vergangen. So, wo bleibt denn die Ankündigung des Gerichtes? Gott zieht seine Barmherzigkeit hinaus. Warum? Weil er möchte, dass niemand verloren geht, sagt die Schrift, sagt Gott durch den Petrus. Er hat lange Barmherzigkeit. Die Untersuchung fängt an des Gerichts, aber er ist barmherzig und gnädig und wartet, dass sich die Menschen bekehren. Er wartet auf sein Volk. Sein Volk in dieser Zeit, seine Gemeinde, wird beschrieben als laufarm in Offenbarung Kapitel 3, Abvers 14. Sie wird beschrieben als jämmerlich, elend, nackt, blind und bloß, während sie denkt, sie ist reich und ist gar satt und hat keinen Mangel. So, die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, ist dem Jerusalem und Juda verglichen total ähnlich. Sie leben nicht im Unterschied zur Welt. Ja, sogar gibt es in der Gemeinde, so wie damals zu Jerusalems Zeiten, schlimmere Sachen wie da draußen bei den Menschen, die Gott nicht vorgeben zu kennen. So ist es hier eine Zeit, wo Gott sein Volk bereit. Aber er muss und er wird beginnen mit dem Gericht. Und er wird beginnen, es steht nicht mehr lange aus. Ich denke, hier, so symbolisch in der Zeit, wird dieses Gericht beginnen. Und es beginnt am Hause Gottes. Es beginnt am Hause Gottes mit einer Not, die ans Haus Gottes herankommt. Und diese Not wird eine Trennung machen zwischen Gottes Volk und zwischen den Heiden. Wir haben hier auch die Linie der Heiden. Die Nationen. Ja, Babylon. Die Nationen, die Heiden. Sie haben alle im Bild hier, nimmt Babylon alle ein, und hier werden sie von dem Wein der Hurerei eingenommen. Sie sind in einem Irrtum, indem sie leben und sich vertiefen. Und hier bei diesem Gerichtssituation kommt in unsere Welt eine ein Ereignis. Und das ist hier in den die Heiden bauen das Bild des Tieres auf. So ähnlich wie hier in Babylon die drei jungen Männer vor das Bild des Tieres gestellt werden, um es anzubeten oder nicht. Und es wird hier durch das Gericht, das über das Volk Gottes kommt, eine Trennung vollzogen. Die hier, die im Volke Gottes sind und zu Babylon gehören, die werden zu Babylon sich stellen. Die werden hier runterkommen. Und es werden durch dieses Gericht nur Leute übrig bleiben, die Gott treu sind. Es ist der sogenannte Überrest. Ja, es ist der Überrest, der übrig bleibt von denen, die hier durch dieses Gericht, was kommt, auf sie übrig bleibt. Und sie sind ein Licht. Und wir wollen das lesen in der Offenbarung, um zu sehen, wie sich das, wie das vorausgesagt ist und wie es sich erfüllen wird. In Offenbarung 14, ab Vers 8, kommt der zweite Engel. Und der zweite Engel sagt, und ein anderer Engel folgte ihm, der rief, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zornwein ihrer Unzucht alle Völker trinken lassen. Und diese ganze Botschaft wird nochmal erklärt in Offenbarung 18, wo es steht, danach sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte große Macht und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Das ist das Licht, das auf die ganze Erde kommt und kommt auch an die Heiden. Alle werden dieses Licht sehen. Er rief mit Macht und lauter Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn vom Wein des Zornes ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch das Ausmaß ihrer Üppigkeit reich geworden. Ja, ich habe das hier versucht zu zeichnen. Das ist die Nation, das ist die Welt da draußen, sie ist verführt und durch das falsche religiöse System, Babylon ist jetzt nicht mehr eine Macht in dem Sinne, wie sie damals war, sondern sie ist eine geistige Macht, die den Irrtum im Menschen vertieft und die Menschen verführt. Und jetzt kommt, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sagte, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren Plagen trifft. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihre Ungerechtigkeit. Bezahlt ihr und so weiter. So, die Botschaft ist hier jetzt. Diese Menschen, die ähnlich wie damals in Babylon kommen, sie bringen das Licht für die hier. Und sie rufen, weil bis zu diesem Zeitpunkt gibt es ein Gemisch. Im Volke Gottes gibt es Volk Gottes natürlich und es gibt Babylonier, das sind die Schwarzen. Und es gibt auch unter den Nationen und Heiden, ja, Heiden und Babylonier, und es gibt auch unter dem Volk Gott, unter den Nationen und Heiden Kinder Gottes, die hier sind. Und jetzt kommt durch die Reinigung des Volkes Gottes wird ein Licht auf die ganze Welt gegeben mit einem Ruf, dass alle die, die aus Gottes Volk sind, hier aus Babylon sich dem Volke Gottes anschließen. Das ist der Ruf des Engels. Er offenbart den Irrtum in der Welt und es wird so ein Licht sein, so eine Stärke des Geistes Gottes durch sein Volk wird so wirken, dass jeder den Unterschied sieht, sodass jeder auch seine Wahl endgültig treffen soll. Und das Ganze wird aufgezogen anhand einer Situation, die das Bild des Tieres beschreibt oder ist das, was die Bibel beschreibt in der Offenbarung 13, dass ein Bild aufgebaut wird und alle Menschen dieser Welt sollen das Bild anbeten und wer es nicht anbetet, der wird getötet, der darf weder kaufen noch verkaufen und soll getötet werden. So dadurch wird zunächst das Volk Gottes gerichtet und dadurch, dass das Volk Gottes dann treu ist, die hier runterkommen, die haben nie mehr eine Chance, hochzukommen. Sie sind Babylonier und sie werden Babylonier bleiben. Sie hatten lange Zeit die Barmherzigkeit Gottes, um das zu tun. Aber die hier sind, die über Jahre, Jahrzehnte nicht gewusst haben genau den Weg, sie werden aus Babylon herauskommen und das anhand einer Botschaft, die sagt, die demaskiert das falsche System, die zeigt, dass diese Anbetung, diese Religiosität, die hier stattfindet, eine falsche ist. Und die Menschen, die Heiden, alle, die dort in Babylon sind, die getrunken haben von diesem falschen Wein, sie bekommen die Möglichkeit, errettet zu werden, aus Babel zu fliehen, bevor die Zeit des Gerichtes über Babylon kommt. Wir lesen das nochmals in Offenbarung 14, wo der dritte Engel kommt. Ab Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand nimmt, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingeschenkt ist, und wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual wird von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist Ausdauer der Heiligen, hier sind die Gebote Gottes, hier sind die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. So, wir haben hier die dritte Botschaft des Engels, welcher deutlich macht die Situation in dieser Welt. So, dieser Zorneswein Gottes wird, oder diese Botschaft kommt als Gegensatz zu der Botschaft, die von Babylon kommt. Das Bild des Tieres sagt, ihr müsst das Tier anbeten. Und wenn ihr es nicht anbetet, dann werdet ihr sterben. Und jetzt kommt Gottes Botschaft des Lichts und sagt, wer das Bild anbetet, der wird sterben. der wird den Zorn Gottes treffen. Und jetzt ist die Frage, ob auf wen will man hören? Hier der Überrest verkündigt und sagt, nehmt nicht das Bild des Tieres an. Lasst es weg. Wer es annimmt, der wird Gottes Zorn erfahren. Babylon sagt umgekehrt, wer das Bild nicht annimmt, der wird den Zorn des Menschen, natürlich werden sie das genauso darstellen, wie wenn das Gottes Zorn ist und Gottes Gericht. So haben wir zwei Botschaften, die uns warnen. Die einen sagen, nehmt es an, damit ihr sicher seid und kaufen und verkaufen könnt und euer Leben gut ist. Die andere Botschaft sagt, nehmt es nicht an, weil dann kriegt ihr das Ende, das ist die Zerstörung des ihr werdet den Zorn Gottes trinken, den Wein des Zornes Gottes. Und jetzt mussten sich alle Menschen entscheiden. Und da gibt Gott hier Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit geht von hier und sie geht weiter. Sie kommt bis zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin kommt die Barmherzigkeit Gottes. Hier ist Zeit für jeden in Babylon rauszugehen. Hier ist Zeit, dass man sich dem Volke Gottes anpasst. Aber hier kurz, bevor die Gnadenzeit schließt, ich male es jetzt hier so ein, hier gibt es eine Trennung. Alle, die Gottes Volk sind, sind nur Gottes Volk. Es gibt keine Mischung mehr. Hier gibt es nur noch Babylonier. Und so, Gottes Volk und die anderen sind völlig getrennt. Es gibt kein Zurück mehr, es gibt kein Hin und Her. Und so wird in dieser Zeit, wo dieses Licht maximal ist, jeder Mensch zu der Situation gebracht, dass er sich endgültig entscheidet. Diese Botschaft des dritten Engels ist die letzte Botschaft an die Menschen. An dem Mahlzeichen des Tieres entscheidet jeder, seinen endgültigen Zustand, erlöst oder nicht erlöst. Und jeder, der das Mahlzeichen einmal hat, kann nicht wieder zurück. Deshalb gibt Gott eine Zeit, wo das Bild aufgerichtet wird, bis das Mahlzeichen angetan wird. Ja, das Bild wird zuerst angetan und dann kommt das Mahlzeichen. Und so ist das so ähnlich. In Etappen läuft es ab, dass die Menschen doch ernst machen. Hier gibt es noch Gnade für alle. Aber es kommt das Gericht ans Haus des Herrn zuerst. Es wird vollstrecken. Gott wird seine Herde reinigen. Und der Petrus beschreibt das so in seinem ersten Brief an die Gemeinde, schreibt Petrus in Kapitel 4 und er sagt dort in Vers 7, dass wir auch verstehen, dass er ein Endzeitprophet ist, der Petrus. Er sagt, aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wachet, denn ihr wisset nicht, wo es kommt. Ihr wisset nicht, wo und wann die Botschaft oder wann das Gericht kommt. Und er sagt in Vers 17, denn es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, so wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und Gutes tun. Die Gemeinde Gottes wird gesichtet. Sie kommt ins Gericht durch Leid. Sie wird verfolgt werden. Und in der Verfolgung wird man sehen, wem man dient. Und sind wir willig, verfolgt zu sein? Sind wir willig, zu sehen, dass das Leid uns nicht trennt von Gott, sondern es bringt uns näher? Dann werden wir bestehen. Das Gericht über die Gemeinde kommt, indem sie verfolgt wird, indem sie in eine Notsituation kommt. Und in der Notsituation müssen sich die Menschen entscheiden. Und nach dieser Sichtung wird es diese Reinheit geben, hier in dieser Gemeinde. Und ab dieser Sichtung werden alle, die in der Gemeinde sind und die dazukommen, rein sein. Das kann man sich heute in diesem Zustand, wo wir hier sind, kaum vorstellen. Dass man Menschen haben wird und ein Volk Gottes haben wird, die sind alle treu. Die sind nicht geteilten Herzens. Auch wenn sie hier den Namen des Herrn nur anrufen und selig werden, sie kommen zu Gott. Ihr Herz gehört ihm. Sie geben und lassen sich das Mahlzeichen des Tieres nicht geben. Ganz egal, welches Leid auf sie kommt. Und das Leid wird ja erst dann herkommen, wenn hier die Botschaft kommt und sagt, hallo, nehmt das nicht an. Und dann wird jeder sich entscheiden müssen. Aber das Gericht kommt zunächst am Hause des Herrn, zum Volke Gottes. Das war schon immer so und wird auch in der Endzeit so sein. Gottes Volk muss, das so lange die Gnadenzeit hatte, zuerst gerichtet werden. Es muss zuerst gesichtet, es muss zuerst ausgesichtet werden, damit sie ein klares Licht an die ganze Welt geben kann. Und dann gibt es hier große Tumulte, große Schwierigkeiten, bis sich alle sortiert haben. Und dann kommt Gottes Endgericht. Und Gottes Zorn kommt hier in den sieben Plagen. In den sieben Plagen über alle Gottlose. Und das Gericht Gottes kommt. Und es gibt auch hier dieses Licht der Kinder Gottes. Hier gehen 144.000 durch. Die anderen werden durch Gottes Gnade zur Ruhe gelegt, weil es eine Zeit sein wird, die noch nie da war auf der ganzen Erde. Und er braucht ein Volk, das trainiert ist, das in der Lage ist, diese Sache durchzugehen. Die werden hier alle versiegelt werden mit dem Siegel, das wir lesen in Offenbarung 7. Sie werden versiegelt und sie werden das Licht Gottes nicht nur bisher bringen, sondern ihr Licht wird scheinen durch die Zeit der Trübsal hindurch, bis Jesu Wiederkunft. Hier kommt unser Heiland wieder in der siebten Plage. Hier ist die letztendliche Vollstreckung. Das ist die Tretung der Kelter. Wenn ihr das lest, auch in Offenbarung 14, werdet ihr sehen, Jesus kommt, die Kelter zu treten, die weint Kelter. Und wir haben gelesen im Jeremia, wie das zusammenpasst. Möchte euch bitten zu studieren, Jeremia 51, da werden diese Dinge beschrieben. Er hat das damals vor mehr als 2.500 Jahren gesagt und verkündigt. Und der Spiegel findet sich in der Offenbarung. Aber Jeremia ist nicht der Einzige, aber Jeremia ist der Prophet, der so typisch ist für diese Zeit, weil er gibt den Kelch zu trinken Jerusalem und den Heiden. Und er erlebt als Vorbild für die 144.000, die gehen auch, jetzt nicht von 1844, da müssen sie sehr alt sein, aber sie gehen auch in ihrem Leben durch alle diese Perioden durch bis zum Ende. Sie haben eine Botschaft, die sie verkündigen sollen. Sie verkündigen, dass die Menschen den Zorn Gottes trinken werden und sie müssen auch nicht nur, sie verkündigen nicht nur, aber sie werden auch miterleben diesen Zorn. bis Jesus wiederkommt. So, für mich war es so wichtig, dass wir in dieser Stunde sehen, dass es um uns heute geht, wenn es um die Krise geht im Volke Gottes. Der Titel der Lektion war oder ist: Die Krise geht weiter. Ja, aber sie kommt zu einem Ende. Gott wird eintreten. Das Gericht wird beginnen am Hause des Herrn. Und seine Gnade, seine Barmherzigkeit kommt, nicht weil sie nicht der Lage wäre, weiterzugehen. Nein, sondern sie kommt zum Ende, weil sie nicht mehr was wirken kann. Ganz egal, wie man denen noch was sagt. Und die Menschen, die hier aus dem Volk Gottes austreten, die werden ja, weil das Ganze hier eine kurze Zeitperiode ist, ich weiß nicht, ich will noch nicht raten, wie viele Monate oder Jahre, aber es ist kurz, es ist nicht ein Leben, so wie es auch hier eine kurze Periode war, so ist es auch hier eine kurze Periode, sodass die, die hier das Gericht am Hause Gottes erleben, die werden auch die sieben Plagen erleben. Ja, weil das geht durch. Hier sind die Hirten, die falschen Hirten, die von hier abfallen. Sie werden hier in den sieben Plagen das Schwierigste und das Schlimmste miterleben, was je ein Mensch erleben wird. Weil sie haben das Volk Gottes verführt. Sie haben andere verführt. Sie waren wie Wölfe unter den Schafen. Und Gott ist gerecht. Ja, seine Barmherzigkeit währt lange. Aber er muss auch Gericht halten und Gerechtigkeit vollziehen auf Erden. Das ist entscheidend, sonst wäre er nicht ein liebender Gott. Und er muss deshalb Gericht halten und Gerechtigkeit machen. Er wird sein Volk in der Zeit der Trübsal bewahren und er wird die alle anderen werden sterben und vernichtet werden in seinem Zorn. Das ist aber noch nicht das Ende. Nach den 1000 Jahren kommt dann die endgültige Abrechnung, das Ende, letzte Gericht. Aber es ist hier bei der Wiederkunft Christi, dass die Leichname liegen werden auf der Erde. Und die Offenbarung beschreibt es, dass die Vögel des Himmels gerufen werden zu essen, weil sie werden wie Dung, genauso wie der Jeremia es beschreibt, anhand dessen, was Gott ihm gesagt hat, zu verkündigen. Jetzt wollen wir Gott ernst nehmen in seinem Wort oder wollen wir diese Zeit der Gnade, ja, sie ist verlängert. Die Botschaft, dass Jesus bald kommt, dass das Gericht gehalten werden muss, diese Ereignisse müssen alle vor der Wiederkunft Jesu stattfinden. Das ist alles Plan, das muss so sein, das ist vorausgesagt. Das wird alles kommen, die sieben Plagen, bevor Jesus kommt in der letzten Plage. So, Jesus kann nicht über Nacht kommen, er kann nicht morgen kommen, weil das Licht, die ganzen Ereignisse sind noch nicht geschehen. So, wir befinden uns heute hier. Weiß nicht, wann die Vollstreckung des Gerichts am Hause Gottes beginnt. Aber sie wird in Kürze beginnen. Ich denke, wenn er die fertig hat, die hier das Überrest sein werden, damit sie das klare, lichtgebende Botschaft, dann wird das Gericht der Vollstreckung beginnen. Und es werden Teilgerichte sein, bis das endgültige Gericht kommt, die sieben Plagen, bis zur Wiederkunft Jesu. Ich möchte hier treu sein. Ich möchte heute die Zeit nutzen, zu wachen und zu beten. Weil es ist so entscheidend, wie der Apostel Petrus schreibt: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselbe Leiden sich an euch, euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. So, das ist die Zeit, in der wir stehen. Wollen wir es ernst nehmen? Wollen wir die Botschaft des Jeremia? Wollen wir die Botschaft der drei Engel? die ja identisch sind. Sie bringen das Evangelium an alle Menschen, so wie Jeremia die Barmherzigkeit Gottes predigte, so predigt heute Gottes Volk, die Treuen, Gottes Barmherzigkeit. Wer wird's annehmen? Wer wird die Zeit nutzen? Aber wisst ihr, als die Menschen in die Arche nicht eingegangen sind und das Wasser kam, da wären sie gern in die Arche gegangen. Aber es ging nicht mehr. Sie haben sich an die Arche geklammert, aber es war kein Entkommen mehr. So, ich hoffe, dass wir den Ernst Gottes wahrnehmen. Der Mensch hat ein Limit. Und wenn er dieses Limit überschreitet, dann gibt es auch keinen Grund mehr für die Barmherzigkeit Gottes. Dann nimmt sie ein Ende. Und dann kommt Gericht. Dann wird jeder bekommen, was er gesät hat. Das wird er auch ernten, weil wir eine Verantwortung haben als Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat. So lasst uns nicht die Zeit verstreichen. Es ist eine kostbare Zeit. Es ist eine entscheidende Zeit, dass uns das Gericht, wenn es beginnt, zur Vollstreckung am Hause des Herrn, dass wir erfunden werden als die, die im Sieb bleiben, die nicht ausgesichtet werden, nicht, dass wir nicht, dass wir der Weizen sind und nicht die Spreu. Dass wir die guten Feigen sind und nicht die verdorbenen Feigen, die nichts mehr wert sind zu essen, sondern dass wir die guten Feigen sind im Korb, wie es beim Jeremia beschrieben ist. Dass wir die Oliven sind, die am Baum bleiben, wenn der Baum geschüttelt wird. Auch das ist ein Bild, das wir in der Heiligen Schrift in der Prophetie finden für diese Zeit des Gerichts des Volkes Gottes. So möge uns Gott die Gnade geben, ernst zu sein. Keine Kompromisse mehr zu schließen in nichts und unser Leben ganz Gott weihen und wachen und nüchtern sein, damit, wenn die Stunde der Anfechtung, die Stunde der Versuchung, die über die ganze Welt hereinbricht, kommen wird, und sie wird kommen in Kürze, sie wird kommen zu unserer Zeit, keine Frage. Ich habe keinen Zweifel, dass ich sie erleben werde. Deshalb lasst uns ernst machen. Weil dann, wenn wir jetzt nicht ernst machen, müssen wir die Folgen tragen und sie werden uns nicht glücklich machen. Amen.